Deutschlandfunk, Medias Res.
Fake News, Deepfakes und dann auch noch Relotius. Darum, welche Informationen man heute noch trauen kann, ist in den letzten Jahren ein heftiger Kampf entbrannt. Während Rechtspopulisten auf der einen Seite sich mühen, bei jeder Gelegenheit die Glaubwürdigkeit der Presse in Zweifel zu ziehen, häuft sich Falschberichterstattung aus dubiosen Quellen im Netz. Und auch bei vielen nicht rechtsgerichteten Leserinnen und Hörern stellt sich nach jahrelangen Fake News-Rufen mittlerweile der nagende Gedanke ein, in der Berichterstattung würde doch sowieso immer ein bisschen gedreht. Fälle wie der von Klaas Relotius, der als Journalist jahrelang Geschichten erfunden und Redaktionen systematisch betrogen hat, gießen da natürlich Öl ins Feuer und geben dem Misstrauen neue Nahrung. Und auch im Deutschlandfunk wurde nun ein Fall bekannt, in dem ein Autor Redaktionen und Zuhörende mit Falschangaben betrogen haben soll. Die journalistische Online-Plattform Übermedien hat am Wochenende den Fall öffentlich gemacht. Darüber konnte ich vor der Sendung mit der Chefredakteurin des Deutschlandfunk, Birgit Wenzin, sprechen. Sie habe ich zunächst gefragt, warum der Deutschlandfunk mit dem Fall nicht selbst an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Weil wir, glaube ich, bei allen Stichworten, und Relotius ist eines davon, das kursiert, bei allen Stichworten auch ganz schön sauber unterscheiden müssen. Bei diesem Fall, den wir jetzt vor der Brust haben, geht es um einen freien Mitarbeiter, der über 2 Jahrzehnte hinweg für das Haus Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur gearbeitet hat, der uns, nachdem wir festgestellt haben, dass er in verschiedenen Beiträgen einstelliger Zahl Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, der uns ganz klar begründen konnte, warum er diese Fehler auch gemacht hat, aus einer persönlichen Situation heraus. Wir haben dann intensiv mit ihm gesprochen, wir haben abgewogen. Da gibt es die riesengroße Geschichte mit diesem Autoren, dem wir über viele Jahre hinweg vertraut haben. Und da gibt es das Fehlverhalten aus persönlichen Gründen, die nachvollziehbar für uns waren. Wir haben uns getrennt voneinander, aber im gegenseitigen Einvernehmen. Und das ist das Entscheidende. Und wir haben praktisch in dem Moment einen Schutzwall um ihn herumgezogen, um ihn natürlich auch für die Zukunft nicht verbrennen zu lassen. Das war die fundamentale Fürsorgepflichtentscheidung, denn sowas haben wir auch noch in den Kleidern.
Wie sind Sie denn auf den Betrug aufmerksam geworden? Was hat Sie hellhörig gemacht?
Das hat ein Kollege gemerkt, der selber von dem Ort quasi und von dem Material und dem Inhalt des Beitrages wusste und der an seiner eigenen Geschichte und Erfahrung messen konnte, da kann was nicht stimmen, da müssen wir nochmal mit dem Autoren sprechen, und das ist dann passiert.
Im Gegensatz zu Klaas Relotius, Sie haben es eben geschildert, soll sich der Journalist keine Geschichten ausgedacht haben, sondern er soll Töne aus anderen Medien übernommen haben, ohne diese als Zitat zu kennzeichnen. In manchen Berichten hat er wohl auch Atmo, also Straßengeräusche zum Beispiel, eingebaut, um zu suggerieren, er sei selber vor Ort gewesen. Wie wollen Sie dieser Art des Betrugs denn in Zukunft einen Riegel vorschieben?
Also trennen wir mal diesen einen Fall wirklich von dem großen Stichwort und schauen wir genau auf den Alltag von Autorinnen und Autoren, denen wir vom Prinzip her als Redakteure und Redakteurinnen einfach vertrauen. Weil wir eine Geschichte gemeinsam haben, weil wir ein gemeinsames Ziel haben und weil wir Transparenz und auch Durchlässigkeit ad eins setzen. Was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass wir ein journalistisches Selbstverständnis haben, verabschiedet im Jahr 2014. In dem Moment, wo es verabschiedet wurde, war uns schon klar, da müssen wir wieder frisch ran. Was wir seither haben, sind Algorithmen, sind Lügen, sind kriminelle Energien, sind schlussendlich in der Summe und im Moment ja kaum mehr zu toppen, auch Fälle wie Relotius. Und wir haben uns überlegt im Haus, unabhängig von diesem konkreten Fall, den wir jetzt hier gerade besprochen haben, wir müssen dieses journalistische Selbstverständnis, das so etwas wie ein Grundgesetz ist, einfach nochmal nachzurren. Wir müssen das, was wir an Handwerksregeln erleben, Vier-Augen-Prinzip, redaktionellen Austausch, Abstimmung vor Sendung, nochmal hin auf Algorithmen und Lügen und kriminelle Energien untersuchen. Und wir sind jetzt dabei. Wir sind noch lange nicht zu Ende. Der Weg ist genauso wichtig wie das Ziel, unsere Instrumente nochmal nachzuschärfen. Ein Rechercheprotokoll beispielsweise, das jederzeit dokumentiert, was wahrhaftig ist. Wir überlegen auch, ob wir Ombudsmenschen in den Funkhäusern haben, die für uns auch im Zweifelsfällen mal zur Verfügung stehen und selber Stichproben machen. Da warten wir auch im Moment noch auf viele Vorschläge aus unserer Kollegenschaft heraus. Denn das ist ja das, was uns gemeinsam kennzeichnet. Wir wollen die Qualität hochhalten. Wir müssen, meine ich, im Moment die Instrumente schärfen. Dass sie vorhanden sind, ist klar. Aber manchmal muss man ja auch einfach mal den Staublappen in die Hand nehmen und etwas erneuern.
Vielleicht können Sie kurz ein bisschen illustrieren, was so ein Rechercheprotokoll dokumentieren soll. Also da geht es zum Beispiel um was genau?
Genau, also in so einem Rechercheprotokoll, das ja vor allen Dingen zum Beispiel auch für unser junges Programm, für Deutschlandfunk Nova, weil die gerne subjektive Geschichten haben, wichtig sein wird, da soll drinstehen, wo ist der Gesprächspartner her? Inwieweit lässt sich dessen Geschichte auch verifizieren? Welche Quellen hat man genutzt? Das Rechercheprotokoll ist Arbeit, ganz klar. Da müssen Autorinnen und Autoren noch mal ran. Aber in Wirklichkeit ist es so, Frau Kitt, wenn Sie und ich Geschichten schreiben oder recherchieren, dokumentieren wir ja auch, wo haben wir jetzt was erfahren. Das soll aber schriftlich festgehalten werden, soll im Haus an einem hoffentlich sicheren Ort aufgehoben werden. Wir sind mit unseren Justiziaren im Gespräch, wie das passieren kann. Und das soll einfach eine Selbstverständlichkeit des Handwerks werden, die wir, glaube ich, zu lernen haben und anzunehmen haben.
Sagt die Chefredakteurin des Deutschlandfunk Birgit Wenzin über den Fälschungsfall im Deutschlandradio. Der Autor hat übrigens auch für unsere Sendung Medias Res gearbeitet.